HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Wir kommen jetzt zum Kinder- und Jugendhörbuch in der Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Zu Heul doch nicht, du lebst ja noch von Kirsten Boye. Kirsten Boye ist eine der renommiertesten deutschen Kinder- und Jugendbuchautorinnen, zahlreich ausgezeichnet. Sie hat unter anderem den Sonderpreis des Deutschen Jugendliteraturpreises für ihr Gesamtwerk erhalten und das Bundesverdienstkreuz. Kirsten Boye ist durch viele Reihen bekannt, zum Beispiel die Möwenweg-Reihe oder Ritter Tränk und natürlich auch durch mehrere Einzeltitel. Jetzt Heul doch nicht, du lebst ja noch. Das ist ein Roman für Kinder ab 13. Dorothy Meyer-Karwick, um was geht es hier?
Das ist ein Roman eben für Jugendliche, der spielt in Hamburg und zwar im Juni 1945, also gleich nach dem Krieg. Und im Mittelpunkt stehen drei Kinder, Traute, Hermann und Jakob. Und reihum aus ihrer Perspektive erleben wir die Geschichte über diese ersten Wochen in Friedenszeiten und es geht um ihre Gedanken, Gefühle und auch ihre Entwicklung. Für alle ist gleich, Hamburg liegt zu großen Teil in Trümmern, die Kinder spielen also im Schutt und auf sogenannten Trümmergrundstücken. Der familiäre Hintergrund ist aber recht unterschiedlich. Traute ist eine Bäckerstochter, in deren Wohnung jetzt eine Flüchtlingsfamilie aus Ostpreußen einquartiert wurde, was nicht ohne Reibereien abgeht. Hermann stammt aus einer Familie von wirklich überzeugten Nationalsozialisten. Er selbst war begeistert in der Hitlerjugend. Der Vater hat im Krieg beide Beine verloren. Die Ehefrau sorgt nun fürs Einkommen und der Vater kommt mit beidem überhaupt nicht klar und schimpft und zetert auf alle und alles. Und Jakob, der ist Halbjude, also seine Mutter ist Jüdin und die Mutter war geschützt, solange der arische Vater lebte. Als er aber Anfang 1945 umkommt, erhält die Mutter ganz schnell die Aufforderung, zur Moorweide in Hamburg zu kommen, um von dort aus nach Osten deportiert zu werden. Und da hören wir eine Szene, die eben noch im Februar 1945 spielt. Es liest Jodie Alborn.
Nur das Nötigste sollte sie packen. Aber die Mutter hatte trotzdem allen Schmuck in ihre Schatulle getan und die Schatulle in Jakobs Rucksack. »Geh nicht«, hatte Jakob gefleht. Inzwischen längst alt genug, um zu verstehen und Angst zu haben wie sie. Seine Mutter hatte ihm über den Kopf gestrichen. »Man muss wissen, wann man geschlagen ist, Jakob«, hatte sie gesagt, und er hatte sich an den Großvater erinnert. Auch von ihm hatten sie nie mehr gehört. »Wir könnten zusammen untertauchen«, hatte er gefleht. »Du sagst doch selbst, der Krieg geht nicht mehr lange, und bis dahin...« »Und wo?« hatte sie müde gefragt. Jakob hatte die Achseln gezuckt. »In den Ruinen ist doch genug Platz, um sich zu verstecken«, hatte er gesagt, »wenn wir es klug anstellen.« Nur selten noch hatten nachts die Sirenen geheult, aber die Trümmerfelder, die die Angriffe hinterlassen hatten, erstreckten sich über Kilometer. Jakob hätte niemals geglaubt, dass diese starke Stadt, die seine Heimat war, so verletzlich sein könnte. Und hatte erschrocken gemerkt, dass er keinen Kummer spürte. Jeder Angriff brachte das Ende näher. »Und zu essen?«, hatte seine Mutter gefragt. »Glaubst du nicht, Jakob, dass ich mir nicht auch schon Gedanken gemacht habe? Marken bekomme ich jetzt doch keine mehr.«
Tja, und deswegen geht die Mutter im Februar 1945 zum befohlenen Sammelplatz und Jakob muss sich verstecken. Und Herr Hoffmann, Schreiner aus der Nachbarschaft, hilft dann. Er versteckt den Jungen in einem halb zerfallenen Haus. Aber irgendwann im Juni kommt er nicht mehr, um Jakob Essen zu bringen. Und Jakob weiß nicht warum. Und um nicht zu verhungern, wagt er sich aus seinem Versteck. Er will eine Frau mit einem Einkaufskorb überfallen und doch dabei beobachten ihn dann die anderen Kinder.
Wieder öffnet sich die Ladentür. Eine ältere Frau spannt einen Schirm auf und hält ihn über ihren Kopf und das Einkaufsnetz. Der Junge springt von hinten vor, den rechten Arm mit dem Stein erhoben und greift mit der linken nach dem Netz. »Auf ihn!« brüllt Hermann. Sie stürzen sich auf den Jungen, alle gleichzeitig. Traute greift ihm in die Haare und zieht ihm den Kopf mit einem Ruck nach hinten. Die Frau ist erschrocken stehen geblieben. Sie hat den Jungen bis eben nicht bemerkt und sieht jetzt nur, wie er von vier anderen Kindern zu Boden geworfen wird.
»Was tut ihr denn da?« ruft sie. »Vier gegen einen! Schämt euch!«
Traute öffnet den Mund, um der Frau zu erklären, was ihr fast passiert wäre. Aber da zieht Hermann den Jungen schon wieder unsanft auf seine Beine.
Ist nur Spaß, sagt er und schlägt dem Jungen fest auf die Schulter. Oder, Friedrich? Wir spielen Räuber und Gendarm. Die Frau schüttelt empört den Kopf. Aber so heftig müsst ihr doch nun wirklich nicht zupacken, sagt sie. Ist mit dir alles in Ordnung, Friedrich?
Der Junge nickt. Traute sieht, dass seine Knie aufgeschürft sind vom Sturz. Wir spielen nur, sagt er mit einer Stimme, so leise, dass Traute Mühe hat, ihn zu verstehen. Die Frau zuckt verärgert die Achseln und geht. Und Traute fragt sich, warum Hermann den Jungen nicht verpfiffen hat.
Ja, warum hat Hermann das denn nicht getan?
Hermann hatte gesehen, dass Jakob, den Hermann hier Friedrich nennt, eine Brosche in der Hand hielt und die wollte Jakob der Frau für ihr Brot geben. Er wollte ja nicht einfach stehlen. Und die Brosche nimmt nun Hermann an sich, um sie auf dem Schwarzmarkt zu tauschen.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Der Krieg ist ja eigentlich schon vorbei. Mhm. Warum versteckt sich Jakob denn noch?
Ja, Jakob weiß gar nichts vom Kriegsende. Im Versteck hat er das einfach nicht mitbekommen und Herr Hoffmann hat ihm das auch verschwiegen.
Warum?
Ja, da gibt es eine Vermutung in dem Roman, aber so ganz klar wird es eigentlich nicht. Und auch als Jakob dann eben von den Kindern vom Kriegsende erfährt, verheimlicht er noch einige Zeit, dass er nach der Terminologie der Nazis ein Halbjude ist. Aber die Nachbarinnen, die erkennen ihn wieder und die hatten seine Familie in der Nazizeit überhaupt nicht mehr gegrüßt. Und jetzt sind sie plötzlich geradezu herzlich, wollen von ihm dann aber auch schriftlich bestätigt bekommen, dass sie ihn nicht verraten haben. Das brauchen sie für ihren sogenannten Persilschein, also die Entnazifizierung. Ja, und die Kinder, also Traute kommt jetzt leicht damit klar, nun wieder mit einem Juden umzugehen. Hermanns Weltbild kommt dagegen erst langsam ins Wanken. Also als ein Freund von Hermann diesem erzählt, dass sein Vater als Sozi ins KZ kam und dass die Nazis die Juden eben wirklich umgebracht hatten, das bringt dann Hermann schon langsam ins Nachdenken. Vorher hatte er Jakob noch so angeschnauzt, heul doch nicht, du lebst ja noch, als der an seine Verwandtschaft denkt, die von den Nazis eben ermordet worden sind.
Das klingt nach einem sehr vielschichtigen Roman. Das ist keine leichte Kost. Ist das denn angemessen für 13-Jährige?
Also ich finde schon auch, dass da eine ganze Menge vorausgesetzt wird. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob 13-Jährige diese geschichtlichen Abläufe schon so drauf haben. Es ist also durchaus auch ein Roman für Ältere, das auf jeden Fall. Also gut wäre gewesen, so ein kleines Glossar, in dem einfach nochmal kurz das Kriegsende und die Zeit danach so ein bisschen in Stichworten erklärt wird. Aber insgesamt, auch wenn das fehlt, finde ich diesen Roman richtig gut. Er ist sehr vielschichtig und differenziert.
Also bei allen Problemen, es ist ja ein Jugendhörbuch, geht denn die Geschichte gut aus?
Also für Jakob schon, aber bei Hermann, da gibt es noch einen ganz heftigen Schicksalsschlag und der ist übrigens die differenzierteste und interessanteste Person im Buch.
Jetzt haben wir Jodi Ahlborn gehört, sie interpretiert diesen Jugendroman. Ist es eine gute Wahl für diesen Roman, Ihrer Meinung nach?
Ja, ich finde schon, aus mehreren Gründen. Also sie kann das Hamburger Platt gut und genauso gut das Ostpreußische der Flüchtlingsfamilie. Und dann versteht sie es auch gut, in diese einzelnen Rollen zu gehen. Also bei Hermann klingt sie so ein bisschen rauer, bei Jakob kommt dessen Angst durch, bei Traute auch so manche Verzagtheit. Das sind alles kleine, aber wichtige Nuancen in der Stimme. Und die passen immer sehr gut in die jeweilige Stimmung. Insgesamt finde ich, es ist ein sehr gutes, inhaltlich wirklich anspruchsvolles Hörbuch. Eine große Empfehlung, also auch zum Mehrfachhören.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über Heul doch nicht, du lebst ja noch von Kirsten Boye, gelesen von Jodi Ahlborn. Es ist eine MP3-CD, 4,5 Stunden Hörzeit zum Preis von 17 Euro. Und empfohlen ist dieses Hörbuch für alle ab 13 Jahren, erschienen bei Oettinger Audio. Dieses Hörbuch kam auf den 2. Platz der HR2-Hörbuchbestenliste vom Februar.